Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Person und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeber sind heute die beiden Herausgeber des Merkur, Christian Demand und Eckhard Knörer.
Heute zu Gast in der Krummen Straße ist Munir Zahran, Politikwissenschaftler an der FU in Berlin, am Otto-Suhr-Institut, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich politische Theorie und Philosophie. Sie sind 1994 in Deutschland geboren, waren von 2002 bis 2003 und dann von 2004 bis 2012 in Syrien. Die längste Zeit davon in Aleppo. Zum vergangenen Jahr waren Sie zum ersten Mal wieder in Syrien und daraus resultierte unter anderem ein Beitrag, den wir veröffentlicht haben mit ganz, ganz großer Freude, einer für mich der spannendsten und eindrucksvollsten Texte, die wir im letzten Jahr veröffentlichen durften über Syrien. Ist im Juni-Heft erschienen. Es folgte dann noch ein weiterer im November über Beirut. Wir werden ausführlich darüber sprechen. Zunächst mal herzlich willkommen und wollte Sie zunächst mal fragen, wie Sie sich im Moment über die aktuelle Situation in Syrien auf dem Laufenden halten. Was sind die Quellen, die Ihnen zur Verfügung stehen?
Ich glaube, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Es ist ein Amalgam aus ganz vielen Quellen. Ich gehöre noch zu den wenigen jungen Menschen, obwohl so jung bin ich auch nicht mehr, die Facebook benutzen. Und ich habe erst spät bemerkt, dass in der arabischen Welt, auch in Syrien, es noch sehr viele fleißige Facebook-Nutzer gibt. Und aus diesen Social-Media-Kanälen beziehe ich auch eine Menge an Infos und Nachrichten, sind meistens arabische Quellen. Und natürlich ist es da immer zweifelhaft, wie man diese Quellen prüfen kann, ob man diesen Quellen trauen kann oder nicht. Und da entscheidet entweder das Bauchgefühl oder auch die direkte Nachfrage bei Verwandten, die natürlich auch vor Ort sind. Und da wären wir bei meiner zweiten Quelle. Ein drittes Medium, das ich in letzter Zeit sehr gerne lese, ist die Zeitschrift Al-Jumhuriyah. Es ist ein relativ neues Medium, ein syrisches Medium mit syrisch-libanesischen Journalisten, glaube ich, die sehr zuverlässig und auch regelmäßig über die Geschehnisse in Syrien berichten und das auch immer sehr neutral und zuverlässig einordnen können. Bei der vierten Quelle sind es meistens dann doch westliche Medien, dass ich dann abseits der arabischen Quellen, abseits direkter Quellen, also Verwandten und Freunden, die vor Ort sind, auch gerne den Auslandsteil der FAZ lese. Und da finde ich die Berichte von Christoph Erhardt immer sehr zuverlässig und immer sehr gut. Und ich meine, dass sie da, soweit wie es geht, dann doch die Lage relativ nah abbilden.
Was jetzt Al-Jumhuriyah angeht, wie ist denn die Lage mit Zensur im Moment in Syrien? Also ist das alles, ist diese Zeitung in Syrien selbst, wird die da publiziert und veröffentlicht? Und wie weit sind sie frei von Zensur?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, die Herausgeber oder die Redaktion steht mit einem Bein in Beirut, wo man natürlich relativ frei über die Geschehnisse in Syrien berichten kann, mit dem anderen Bein wiederum in Syrien. Ich würde meinen, dass man weniger Zensur als noch in Zeiten Assad zu befürchten hat. Aber da muss man sich auch fragen, wieso? Und da würde ich da sagen, an bestimmte Stimmen, weil sich der Deep State, der tiefe Staat, da noch nicht herausgebildet hat. Es gibt noch keinen Sicherheitsapparat, der zensieren könnte. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die dann doch sagen, dass die neuen Machthaber dann doch zumindest bis zum gewissen Punkt, ein gewisses Maß an Meinungsfreiheit zulassen. Aber ich habe trotzdem von Verhaftungen gelesen und auch direkt gehört von Journalisten, die sehr kritisch über die neue Regierung, es geht um Korruptionsfragen beispielsweise, berichtet haben. Und was bestimmte Journalisten einfach schützt gerade, ist der Bekanntheitsgrad. Also je bekannter der Journalist ist oder die Journalistin ist, desto sicherer kann sie sein zu berichten. Und das schützt sie vor Zensur und das schützt auch gleichzeitig ihre körperliche Unversehrtheit. Und die Herausgeber von Jumhuria sind, glaube ich, oder haben sich auch vielleicht ein Vokabular angeeignet, das nirgendwo aneckt, würde ich mal behaupten. Aber es ist, wie man schon sagt, auch die Frage der Bedingungen. Der Auslandskorrespondent von Reuters beispielsweise kann sehr kritisch berichten.
Und der sitzt,
sitzt in Damaskus, Syrien, oder? Damaskus. Also eigentlich sitzt er im Irak, aber ich bin auf ihn bei verschiedenen Veranstaltungen im September angetroffen. Und da meinte er, dass er relativ frei und sicher berichten kann, aber dass er auch merkt, dass ihn bestimmte Gesprächspartner neuerdings auch aus dem Weg gehen. Seit seinem letzten Coup, wo er sehr viele intransparente Deals zwischen Geschäftsleuten und neuer Regierung aufgedeckt hat. Dass die Regierung diese kritische Art von Berichterstattung dann doch nicht befürwortet.
Sie sind im Alter von 10 nach Syrien gezogen mit der Familie. Ihr Vater, Ihre Mutter haben das entschieden. War das eigentlich damals für Sie eine angenehme Aussicht? Wie haben Sie das? Haben Sie noch Erinnerung, was das für Sie bedeutet hat? Sie sind 94 hier geboren, waren 10 Jahre alt. Also sind Sie mit spannender Euphorie oder mit welchen Gefühlen haben Sie das verfolgt und erlebt?
Ja, Syrien war mir zu dem Zeitpunkt ja nicht unbekannt. Ich kannte Syrien von durch die vielen Sommerferien, die wir dort verbracht haben, durch die vielen Verwandtschaftsbesuche. Natürlich ist es nochmal anders, wenn man dort im Urlaub ist und jetzt auf einmal als Kind die Aussicht hat, dauerhaft dort zu wohnen. Ich glaube, ich bin in einem Alter dahin gezogen, wo ich schon bestimmte Vorstellungen darüber hatte, wie die Welt sein sollte. Und diese Vorstellungen waren natürlich sehr von meiner oder durch meine deutsche Umgebung geprägt. Und mit diesen Vorstellungen bin ich erstmal nach Syrien gekommen. Und da hat es natürlich auch ab und zu gekracht. In der Familie, mit neuen Freunden und so weiter und so fort. Es war kein leichter Übergang.
Und der Familienhintergrund ist islamisch?
Genau, sunnitisch.
Ja. Das heißt, es gab sozusagen da erstmal keine Identifikation mit dem alawitischen Präsidenten oder wie war das Verhältnis dazu?
Ich glaube, das wurde nie. Ich glaube, der religiöse Hintergrund des Präsidenten wurde nie so wirklich am Essenstisch thematisiert. Ich würde auch nicht sagen, dass meine Familie oder auch andere Familien, die ich kannte oder Freunde, eine genuin sunnitische Identität hatten. Ich glaube, dass ich mich in einem bürgerlichen Umfeld bewegt habe, das zufällig auch sunnitisch gewesen ist. Und so würde ich das umschreiben. Und dass die Religionszugehörigkeit eine Rolle, also des Präsidenten eine Rolle gespielt hat, das hat erst im Laufe des Bürgerkriegs angefangen, als der Präsident natürlich, um die Proteste niederzuschlagen, zunehmend auf alawitische Milizen zurückgreifen musste. Und das hat natürlich dem ganzen Konflikt noch eine noch viel stärkere identitätspolitische Prägung gegeben als zu Anfangs. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass die alawitische Identität des Präsidenten in den 80er Jahren beim Muslimbruder Aufstand eine sehr große Rolle gespielt haben kann. Und der Aufstand kam ja auch nicht von irgendwoher und wurde natürlich auch damit gerechtfertigt, dass da ein nicht sunnitischer Präsident an der Macht sitzt. Aber ich würde das alles, ich würde die identitätspolitische Komponente bis zum Aufbruch des Bürgerkrieges nicht überschätzen. Ich glaube, man überschätzt das Ganze sehr schnell. Also man muss sich auch vorstellen, dass hier eine religiöse Minderheit an der Macht war, 50 Jahre lang, die 5-10% der Bevölkerung ausmachte und in diesen 50 Jahre lang eigentlich fest im Sattel saß. Und das ist ja auch ein Indikator dafür, dass diese Komponente zumindest nicht die Rolle gespielt hat wie heute oder nicht die Rolle gespielt hat, wie man dann doch gerne auf diese Rolle zurückblickt.
In einem Ihrer Texte schreiben Sie ja auch, dass die alawitische Bevölkerung, 5%, keineswegs insgesamt von diesem Regime profitiert hat. Das ist also, man müsste eigentlich von den 5% nochmal etwas abziehen, um
0,1% ja, haben vielleicht davon profitiert. Also eigentlich nur die direkte und indirekte Familie Assads haben vom Regime profitiert. Es gab auch sehr viele sunnitische Kaufleute, die vom Regime profitiert haben. Also viel mehr, als es die Aleviten getan haben, insgesamt.
Wie war denn die Umstellung? Sie sind also mit 10 nach Syrien gekommen aus Deutschland und mussten damit ja den Übergang von einem demokratischen in einen autoritären Staat oder einen autoritär regierten Staat wahrnehmen. Ist die Frage, wie man als 10-Jähriger mit solchen Kategorien überhaupt umgeht und ob das eine Rolle spielt. Aber wie hat sich der Unterschied abgezeichnet? Wie hat er sich angefühlt? Wann sind Sie darauf gekommen, dass das zwei unterschiedliche Formen des Lebens sind? Hat das für Ihre Familie im Alltag irgendeine Bedeutung gehabt?
Oder ganz konkret spielt das ja vielleicht auch für die Schule eine Rolle, also wie Unterricht stattfindet, wie man indoktriniert wird oder nicht indoktriniert wird. Keine Ahnung, aber das ist für einen 10-Jährigen ja erstmal der primäre Lebensort außerhalb der Familie, denke ich.
Es war auf jeden Fall ein sehr trockener, autoritärer Frontalunterricht, wo die Lehrer natürlich sehr empfindlich auf Widerrede oder auch Wortmeldungen reagiert haben. Aber der Moment, also dieser Übergang von einer offenen demokratischen Gesellschaft zu einer autokratischen Gesellschaft, den muss ja ein 10-Jähriger nicht unbedingt mitbekommen. Bei mir war es eigentlich nur vielleicht meiner Persönlichkeit und dem Zufall geschuldet, dass ich das dann doch mitbekommen habe. Es war schon in der 5. Klasse, dass in der Schule Plakate vom Präsidenten herumlagen. Ich weiß nicht mehr weshalb, aber ich fand das dann sehr lustig, vielleicht an Anlehnung am Diktator von Charlie Chaplin, mit einem Filzstift da was drauf zu malen. Und ich habe dem Bashar Assad ein Monokel verpasst, ich glaube zwei Hörner und ein markantes Hitlerbärtchen. Und ich dachte, es wäre lustig. Und da bin ich damit durch den Schulhof gelaufen und habe das dann Freunden gezeigt und habe das dann halt versucht so aufzuziehen wie ein Comedy-Sketch und meinte, ihr glaubt alle, dass unser Präsident ganz lieb und was weiß ich so weiter ist, aber in Wirklichkeit ist er ein blutrünstiger Diktator. Und dann habe ich das Schild umgedreht als Pointe oder Twist Und die fanden das gar nicht so lustig. Die haben den Witz dahinter gar nicht so verstanden. Und mich hat das nur irritiert, dass die Leute nicht drüber gelacht haben. Deswegen habe ich es mehr Leuten gezeigt auf dem Pausenschulhof. Und irgendwann habe ich es dann doch auch aufgegeben. Und ich glaube, meine jüngeren Geschwister waren da ein wenig sensibler. Die haben da mehr schneller kapiert, dass der große Bruder gerade was macht, was gerade nicht reinpasst, da reinpasst. Und haben mich dann an meine Eltern verpfeift. Und habe ich eine Standpauke bekommen, dass ich das bitte nicht nochmal machen soll und dass ich sie auch mit in Gefahr bringe. Und ich habe mich in dem Moment natürlich erstmal sehr geschämt und habe dann sowas auch lange Zeit nicht wieder gemacht. Und das war für mich wahrscheinlich der erste zufällige Moment, wo ich damit konfrontiert worden bin, dass ich ab jetzt in einer Autokratie, in einer Diktatur lebte. Aber trotzdem war es mir als Zehnjähriger da noch nicht vollends bewusst. Das hat jetzt keine Denkprozesse in mir ausgelöst. Ich habe jetzt auch nicht angefangen, zwischen Deutschland und zwischen Syrien aus einer politischen Ebene weiter zu differenzieren. Natürlich findet man das als, findet man die ganzen Plakate, die ganzen Statuen skurril, weil ich bin zurzeit Schröders, wir sind zurzeit Schröders nach Deutschland, nach Syrien gezogen und da konnte ich mich nicht an die vielen Schröder-Plakate oder Statuen erinnern.
Waren Sie in Syrien dann bei den Freunden oder Mitschülern der Deutsche oder spielte das keine Rolle?
Natürlich, ja. Also ja, war ich. Ich glaube, ich wollte auch diese Rolle unbedingt spielen, weil ich am Anfang das Ganze erstmal für mich abgelehnt habe. Es war ja eine, rückblickend tue ich mir da auch ein wenig leid, weil ich natürlich die Chance verpasst habe, meine Zeit in Syrien länger zu genießen. Aber die ersten Jahre habe ich dann erstmal das Ganze für mich abgelehnt. Die ganzen Strukturen, die ganzen Gewohnheiten, die ganzen Gepflogenheiten, da habe ich, glaube ich, es ist in der Pubertät nicht passiert, aber ich habe dann, glaube ich, das, was man in der Pubertät hätte machen müssen, dort schon gemacht, rebelliert gegen alles. Wenn es halt darum geht, morgens vor dem Schulbeginn die Mütze vom Kopf zu nehmen, habe ich das einfach nicht gemacht. Die Jacke im Schulunterricht auszuziehen, habe ich das einfach nicht gemacht. Also mir ging es halt einfach nur darum, dass wenn der Lehrer A sagte, ich dann B sagte. Und natürlich wurde ich dann, haben die Lehrer sich das dann damit erklärt, der kommt aus Deutschland, der ist ein wenig seltsam, lassen wir es einfach mal so. Und genau.
Das, was ja nicht notwendigerweise mit Autoritarismus in Verbindung stehen muss, weil das kenne ich aus meiner eigenen,
ja.
deutlich anderen Jugend.
Als Kind verhält man sich erstmal so. Ja.
Als dann der arabische Frühling begann und auch nach Syrien überzugreifen begann, da waren Sie dann schon 16, 17. Da ist man vermutlich schon bewusster und womöglich auch politisierter. Wie haben Sie das dann damals wahrgenommen? Euphorisch oder irritiert? Und wie haben Sie das Umfeld wahrgenommen?
Ich habe mich lange Zeit als jemand wahrgenommen, der zu den wenigen Menschen gezählt hat, die eine kritische Haltung zum Regime gehabt haben, die das Regime auch offen ablehnten. Wie gesagt, habe ich mich in einem bürgerlichen Umfeld bewegt, das zufällig sunnitisch war, das zufällig aber auch christlich war, wo ich mehrheitlich eigentlich zu 99% auf Menschen gestoßen bin, die das Regime nicht ablehnten, sondern sogar auch gut fanden. Also hier nochmal zur identitätspolitischen Komponente. Das geht nicht immer auf. Als der arabische Frühling anfing, war das für mich auch die erste Zeit, wo ich mich mit Innenpolitik befasst habe. Also es gab ja diesen Vorfall in der 5. Klasse und das hatte natürlich seinen Nachhall, seine Nachwirkung. Und das führt dann dazu, dass ich da auch unbewusst, obwohl ich hier und da in Gesprächen mal wieder Kritik geäußert habe, aber größtenteils Innenpolitik außen vor gelassen habe und eine pragmatische Beziehung sozusagen, wie sehr viele Kritiker zum Regime gebildet habe und einfach gehofft habe, dass das Regime sich einfach von innen reformiert. Und genau. Und der arabische Frühling war dann der Bruch. Ich weiß noch, wie ich von den Protesten in Tunesien gelesen habe, aber diesen Protesten keine Wichtigkeit geschenkt habe. Keinen großen Wert. Also es war ja ein Protestzug irgendwo in der arabischen Welt gegen einen arabischen Herrscher. Und ich glaubte nicht daran, dass die Bevölkerung auf der Straße eine Wirkung haben könnte auf das Regime. Ich glaubte nicht einmal an Reformen. Und deswegen habe ich die Entwicklung in Tunesien lange Zeit nicht mitverfolgt. Und dann weiß ich noch, das war in einem Besuch in Damaskus 2010, glaube ich, Ende 2010. Der Fernseher läuft im Hotelzimmer und ich sehe, wie Zine Abdine, hieß, glaube ich, der damalige tunesische Herrscher, man sollte mich jetzt nicht darauf festnageln, dass er zurückgetreten ist. Und das hat für mich, das war für mich vorher unvorstellbar. Also, es war sozusagen das Ereignis, das vertikal über mich hineingebrochen ist. Es war eine Überraschung und es hat natürlich vieles geändert. Meine Perspektive auf die Proteste, die nun kamen, verändert. Auf einmal schienen die Proteste mit einer Art Gewissheit verbunden zu sein, dass sie eine Wirkung erzielen werden und dass jetzt ab jetzt vielleicht alles anders werden könnte. Und diese pragmatische Beziehung zum Regime wurde auf einmal aufgelöst. Und auf einmal habe ich gehofft, dass sich dann doch etwas ändern könnte. Und als die Proteste in Ägypten angefangen haben, war ich mir sehr sicher, und viele meiner Freunde haben damals gesagt, Syrien ist anders, Syrien ist ein eigener Fall, den Leuten geht's hier ja wirtschaftlich nicht so schlimm wie in Tunesien oder in Ägypten beispielsweise. Es gibt hier eine Mittelschicht, es gibt keine große Armut, das wird hier nicht passieren. Syrien ist ein eigener Fall. Und so haben, glaube ich, auch westliche Beobachter auf den Fall Syrien geblickt. Aber ich war mir sicher, wenn die Proteste in Ägypten galt auch für viele Syrer in den 60ern, 50ern, auch bis heute als das große politische Vorbild, als diese große Inspirationsquelle, dann wird es eine Fahrtabhängigkeit auf Syrien haben. Wenn es in Ägypten glückt, dann wird es auch in Syrien passieren. Die Proteste werden dann auch in Syrien passieren. Und wir haben so viel Zeit vor dem Fernseher verbracht und immer wieder kam die Fake News, Mubarak sei zurückgetreten und dann sind wir alle aufgestanden Richtung Fernseher, haben den Fernseher angemacht, waren enttäuscht, weil er dann doch nicht zurückgetreten ist. Aber als er zurücktrat, war das ein ähnliches Gefühl, das ich hatte, als ich mitbekam, dass jetzt Assad aus Syrien geflohen ist. Also es war eine Euphorie, wie ich sie nur selten hatte, weil ich dann wusste, dass der Gang der Dinge jetzt sich auch auf Syrien ausbreiten würde.
Sie haben vorher gesagt, dass Sie sich lange Zeit als jemand gefühlt haben, der allein in seiner skeptischen Distanz zu den politischen Verhältnissen ist. Hat sich das dann in dieser Zeit verändert? Also sieht man dann auch auf die Umgebung, von der man den Eindruck hatte bisher, sie ist im Konsens für das Regime oder jedenfalls ihm nicht distanziert gegenüber. Ändert das etwas? Ändern die ihre Meinung? Schaut man genauer hin? Ist es vielleicht doch nicht so so durchgehend einmütig, die Zustimmung?
Mhm. Also ich ich habe hier von meiner pragmatischen Beziehung zum Regime gesprochen. Und ich glaube, dass die Beziehung anderer Menschen sogar noch pragmatischer gewesen ist. Und in manchen Fällen sogar von einer Symbiose gesprochen werden kann. Dass natürlich eine bestimmte Schicht an sunnitischer Kaufleute von der Stabilität profitiert haben, von ihren guten Beziehungen zum Regime profitiert haben und da erstmal natürlich die Füße stillhielten und nichts gemacht haben. Und ich kann mich noch an die Gespräche mit meinem sehr islamisch geprägten, sogar sagen islamistisch geprägten Arabischlehrer erinnern, der durch und durch hinter dem Regime stand. Und als sogar die Proteste in Daraa stattgefunden haben, mir erklärt hat, das sind sehr dickköpfige Menschen, das muss man halt aus der Perspektive verstehen. Tust du einen von ihnen weh, wird sich natürlich die ganze Stadt erheben. Das ist halt diese Stammeslogik. Das ist natürlich ganz anders. Und da hat er sich natürlich, hat er noch mit dem Regime sympathisiert. Und ich würde sagen, dass wenn man diesen Menschen als Vorlage nimmt, diesen islamistisch geprägten Sunniten, Arabischlehrer, ich würde sagen untere Mittelschicht oder Mittelschicht, der noch hinter dem Regime stand, in Aleppo, einer eher regimeskeptischen Stadt, da hat der Assad eine Chance verpasst. Und als dann die brutale Niederschlagung der Proteste offensichtlich wurde, rückten ganz viele auch sehr schnell vom Regime ab. Und auch mein Arabischlehrer. Mhm. Also der Bashar Assad hatte ganz viel Kapital, Vertrauenskapital, und das hat er verspielt.
Und durch alle Schichten dann letztlich und auch seine Identitäten?
Nicht unbedingt. Es geht ja, also was Bashar al-Assad auch gemacht hat, ist natürlich die Politisierung der Minderheiten. Darauf können wir ja noch später zurückkommen. Aber in den 50er, 60er Jahren gab es diese Art von Politisierung noch gar nicht. Also als Christ, als Alawit oder als Kurde habe ich mich als genuiner Mitgestalter Syriens betrachtet. Und es hat sich ab Hafez al-Assad allmählich Stück für Stück geändert und man war nicht mehr politischer Mitgestalter, sondern Schutzbefohlener des Regimes. Und den Status, also oder aus der Perspektive haben sich auch die Christen betrachtet, dass man dem Aufstand misstraute, dass man, dass das Regime auch dieses Narrativ immer wieder befeuerte. Und die Alawiten sowieso in eine Position gebracht worden sind, wo sie wirtschaftlich wie auch politisch abhängig vom Regime gewesen sind. Also das Regime hat sich ja auch bis zum gewissen Maß schon um die Alawiten gekümmert, also Beamtenjobs und so weiter und so fort, die aber ab den 80ern und 90ern sehr schlecht bezahlt worden sind, weil ja das Regime die Loyalität bestimmter Bevölkerungsgruppe erkaufen musste, hat sich dieser Staatsapparat aufgebläht. Natürlich litten auch die Gehälter drunter. Und man hat ja gerade noch so von seinem Gehalt leben können. Aber diese Menschen waren ja davon abhängig. Man wusste, wenn da jetzt ein Regime-Change ist, dann kann man sich pro Büroraum nicht 10 Angestellte leisten. Da würde wer was. Also es gab eine wirtschaftliche Abhängigkeit, eine politische Abhängigkeit. Und eine Angst, ich weiß nicht, wie berechtigt diese Angst zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, gegenüber einer islamistischen Übernahme.
Sie sind 2012 wieder nach Deutschland zurück und haben damit wieder, ja, erneut irgendwie eine Zwischenlage eingenommen, jetzt als jemand, der seine Kindheit und die formierenden Jahre in Syrien hatte. Und haben Sie danach den Kontakt verloren, weil es ist ja interessant, dass Sie 13 Jahre später erst wieder einreisen können. Welche Beziehung hatten Sie zu dem Land? Wie haben Sie es verfolgt? Ich erinnere mich an eine Stelle in einem Text, ich weiß gar nicht mehr in welchem, ich habe auch einige andere noch von Ihnen gelesen, in dem Sie von dem Vorsatz, Syrien auszublenden, zu vergessen, zu verdrängen gesprochen haben. Habe ich das richtig verstanden? Ist das etwas, was nach 2012 einsetzt, oder?
Ich glaube, das war der Text in der Taz. Es war genau so, weil ich natürlich vom Verlauf sehr enttäuscht war. Wie gesagt, ich hatte 2011 noch diese Euphorie, diese Hoffnung, dass endlich alles anders wird. Ich würde sogar sagen, die Zeit gehörte zu der besten Zeit meines Lebens, weil man auf einmal über Politik sprechen konnte und sich verschiedene Dinge ausmalte, sich gestritten hatte. Aber es hat auch so viel Spaß gemacht. Es war die Zeit, wo ich mich auch so durchgehend politisiert habe. Also wäre der arabische Frühling nicht passiert, ich hätte wahrscheinlich nichts in Richtung Politikwissenschaft gemacht. Ich hätte wahrscheinlich den Beruf meines Vaters ausgeübt und wäre Mediziner geworden. Bin ich jetzt nicht geworden. Und dementsprechend war die Enttäuschung groß, dass die Proteste einen solchen Verlauf genommen haben. Unabhängig der Gründe war ich darüber enttäuscht, dass sich die Opposition bewaffnet hat. Ich hatte damals diese sehr idealistische Vorstellung, dass wenn die Proteste ihr Recht hätten und auch diese breite Unterstützung genießen, dass sie auch ohne Gewalt erfolgreich werden könnten. Aber natürlich war das sehr naiv, wenn da mit Artillerie, mit Mörsergranaten und scharfer Munition auf einem geschossen wird, muss man sich ja auch irgendwie verteidigen. Aber das war meine Sichtweise von damals. Als ich dann gehört habe, dass sich die Freie Syrische Armee gebildet hat, habe ich die Proteste sozusagen auch schon abgeschrieben. Weil ich wusste, dass das wird eine sehr gefährliche Dynamik entwickeln. Das wird nicht mehr so einfach. Der Übergang zu einem post-assadschen Regime wird nicht mehr so einfach laufen. Dementsprechend war ich enttäuscht. Ich war von den Regimebefürwortern und den Regimegegnern enttäuscht und wollte erstmal einen harten Bruch und erstmal weniger was mit Syrien zu tun haben. Und habe sozusagen den syrischen Teil meiner Identität in den ersten Jahren in Deutschland auf Eis gelegt. Hab natürlich das, was dort passiert, weiterverfolgt, aber mit nicht derselben Aufmerksamkeit wie heute zum Beispiel.
Hatten Sie eigentlich von Anfang an beide Staatsbürgerschaften oder wie war das?
Genau. Bei der syrischen Staatsbürgerschaft gab es in Deutschland die Ausnahme, weil die syrische Staatsbürgerschaft nicht aberkannt werden kann. Und dementsprechend hat der deutsche Gesetzgeber, ich glaube, es gibt 3 bis 4 Staatsbürgerschaften auf der Welt, wo das auch der Fall ist, und bei der syrischen Staatsbürgerschaft die Ausnahme gemacht, dass man sich nicht entscheiden muss. Und dementsprechend war mir dann die Diskussion um doppelte oder nicht doppelte Staatsbürgerschaften sehr abstrakt, weil ich das erstmal nicht begriffen habe, dass sich andere Leute dann doch entscheiden müssen. Ich habe das Privileg, mich nicht entscheiden zu müssen.
Und Sie sind damals dann geflohen, oder haben Sie es mit Ihrem Vater, glaube ich, die Mutter kam dann erst später noch nach. Also war die Situation konkret so brenzlig oder war einfach die Entscheidung eher rational, hier gibt es eine gefährliche Zukunft und dann doch lieber wieder Deutschland?
Ich glaube, es ist weniger dramatisch, als man sich denken kann. Ich wollte einfach in Deutschland studieren und dann vielleicht irgendwann nach Syrien zurückkehren. Es ist sehr, sehr, sehr spannend, wie mein Vater damals auf die Dinge geblickt hat. Ich habe also er ist 2005 verstorben. Ich habe ihn nie als sehr nachdenklichen oder tiefsinnigen Menschen mitbekommen. Aber ihm war es dann zum Beispiel sehr wichtig, dass wir 2002 zumindest für ein Jahr oder 2003 zumindest für ein Jahr wieder nach Deutschland zurückkehren, damit meine Geschwister noch richtig Deutsch lernen können, bevor wir dann dauerhaft nach Syrien zurückkehren. Also ihm war es dann sehr wichtig, dass man doch die Möglichkeit offen hält, zurückzukehren. Und das konnte meine Mutter überhaupt nicht nachvollziehen. Das fand sie gar nicht lustig, dass wir dann auf einmal dann doch noch mal für ein Jahr in Deutschland waren.
Meinst du, weil sie sich in Deutschland auch nicht wirklich
nicht wohlgefühlt hat und sie sah und sie blickte sehr. Und das ist noch mal der Klassenunterschied, dass mein Vater als Teil der absteigenden Mittelschicht damals nach Deutschland zum Studieren gezogen ist. Und in den Jahrzehnten, wo er immer wieder in Syrien zu Besuch war, diesen allmählichen Abstieg erlebt hat, diesen wirtschaftlichen Abstieg. Es gab auch Aufschwünge. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir zurückgekehrt sind, gab es diesen Aufschwung. Die Dinge schienen wieder besser zu laufen. Aber er hatte ja diese vergangene Erfahrung gemacht, dass es ja doch anders werden könnte. Und diese Erfahrung hatte meine Mutter nicht gemacht. Und dementsprechend blickte sie auf die Möglichkeit, eventuell irgendwann mal nach Deutschland zurückzukehren, ganz anders. Sie glaubte, dass man auch in Syrien mit einer Ausbildung in Syrien an der Universität Damaskus genügend Erfolg haben kann.
War in der Überlegung ihres Vaters auch ihre Geschwister bezüglich die eine Existenzfrage, also
genau.
Nochmal ein Notfallschirm, falls in Syrien sich doch alles etwas anders entwickelt als erhofft.
Ja, genau. Also es ist, dass man ihnen einfach die Freiheit gibt, dann für sich zu entscheiden, wie man das macht. Und mein Vater hat es ja mitbekommen, bei meinen Onkels war es ja schon ein materieller Abstieg zu meinem Großvater und bei meinen Cousins und Cousinen sowieso. Die waren ja völlig verloren, also väterlicherseits. Mütterlicherseits war das ja dann wieder ganz anders. Denen ging es dann irgendwie ganz gut. Auch wieder eine Klassenfrage. Aber mein Vater hat das schon gesehen und wollte natürlich nicht, dass wir ein ähnliches Schicksal erleben.
Das heißt, es ist die Schicht, in der aus der ihr Vater kam und in ihr Lebensumfeld war, hat langfristig nicht davon profitiert, vom Regime?
Väterlicherseits gar nicht. Überhaupt nicht. Also mein Großvater väterlicherseits ist in der Kleinstadt oder mittelgroßen Stadt Maritl Norman geboren worden. Ich glaube, diese Stadt gibt es nicht mehr, wurde durch den Bürgerkrieg völlig zerstört. Sein Vater war ein Textilhändler, der es zu moderatem Reichtum geschafft hat. Das alte Familienhaus meines Urgroßvaters wurde beispielsweise später, nachdem es verkauft wurde, zu einer öffentlichen Schule umgewandelt, was dann auch zeigt, dass wenn man ein so großes Haus bewohnt, zeigt es ja auch, dass es einem materiell relativ gut ging. Mein Großvater wollte wahrscheinlich auch mehr vom Leben haben, als jetzt den Urgroßvater zu beerben als Textilhändler. Ich glaube, die sind auch im Streit auseinandergegangen. Er ist 1920 nach Aleppo gezogen und fing dort eine Stelle bei der Geheimpolizei an, war also direkt beim französischen Mandat angestellt. In den 30er Jahren, also ich habe das auch erst jetzt erfahren, also ich weiß auch nicht so recht, wie ich das einordnen soll, in den 30er Jahren wechselt er zum Finanzministerium über und blieb dann auch dort bis in die 30er Jahre, bis zur Berentung. Die Berentung wurde sozusagen auch immer wieder hinausgeschoben, weil man dann doch auf seine Expertise nicht verzichten wollte. Und ihm ging es finanziell so gut, dass er von seinem Gehalt aus sich eine eigene Wohnung kaufen konnte und zwei seiner Kinder zum Studium nach Deutschland schicken konnte und auch monatlich was überweisen konnte, sodass sie auch ein komfortables Leben in Syrien, in Deutschland haben
konnten. Wie kommst du dieser Verbindung Deutschland oder warum ausgerechnet Deutschland, warum nicht, wie auch immer, Frankreich wäre mindestens ebenso naheliegend zunächst mal?
Gab es natürlich auch, also das ist wieder eine Klassenfrage. Es ist auch eine Frage der Religionsgehörigkeit. Ich glaube, sehr viele syrische Christen sind dann tatsächlich, die frankophoner gewesen sind als die muslimische Bevölkerung. Die sind tatsächlich zum Studieren nach Frankreich gezogen. Teile des sunnitischen Bürgertums, also die Bessergestellten, die sind zum Studium dann in die USA oder nach England gezogen, haben dann dort studiert. Und diese sich gerade herausgebildete kleinbürgerliche Schicht, zu der auch mein Großvater gehörte, es gibt ja immer diesen Nachahmungscharakter, dass man die Söhne oder die Kinder ins Ausland, also wenn es die bürgerliche Schicht macht, dann möchte es auch ja die kleinbürgerliche Schicht auch tun. Und weil man sich die Staaten nicht leisten konnte, konnte man sich Deutschland leisten, das aber in Syrien einfach einen ausgezeichneten Ruf hatte. Muss man auch sagen. Also man wusste, dass man dort eine ausgezeichnete universitäre Ausbildung genießen konnte und die Lebenshaltungskosten waren damals auch sehr niedrig. Also ich glaube, mein Großvater hat meinem Vater und meinem Onkel jeweils 100 syrische Lira pro Monat überwiesen und es waren 150 D-Mark umgerechnet. Und ich glaube, damit konnte man in den 50er Jahren zumindest als alleinstehender junger Mann gut haushalten.
Machen wir einen Sprung. Mhm. Sie haben dann, waren Sie eigentlich immer in Berlin?
Nein. Also ich bin in Düren geboren, ja. Das liegt zwischen Köln und Aachen im Rheinland. Da habe ich die ersten 10 Jahre verbracht und als ich zurückgekehrt war, war ich erstmal auch in Düren, genauer gesagt in Echtz. Das ist ein Dorf, das neben Düren liegt. Und da habe ich auch viele Jahre meines Lebens verbracht. Und da bin ich erstmal bei einem alten Kindheitsfreund untergekommen für ein paar Monate. War ein sehr lustiger Sommer. Und zum Studium bin ich nach Greifswald gezogen. Ich wusste damals auch noch nichts vom deutschen Universitätssystem. Ich habe viele Fristen verpasst, weil mein syrisches Abitur sich erstmal, musste es alles übersetzen und es musste erstmal nach Deutschland kommen. Das hat sich hinausgezogen. Dann waren, glaube ich, nur noch Halle, Chemnitz oder Greifswald, glaube ich damals. Ich kann mich auch nicht mehr so recht daran erinnern. Und Greifswald hatte einfach diesen schönen Klang. Greifswald. Und da dachte ich, dass ich dann eher dahin möchte.
Ist ja auch hübsch.
Es war eine sehr schöne Zeit. Genau. Und dann bin ich nach Greifswald gezogen. Vier Jahre lang ein Bachelorstudium dort gehabt. Dann für 2,5 Jahre nach Heidelberg. Also von der einen Studentenstadt in die nächsten. Es war mir sehr wichtig, dass ich, ich glaube, ich hab dann Geschmack an Kleinstädte gefunden, an Studentenstädte gefunden, wollte dann, dass diese Erfahrung natürlich so weitergeht. Und zum Promovieren bin ich dann nach Berlin gezogen und bin seit 2021? Ja, ich bin seit 2021 in Berlin, seit dem Sommer 21 in Berlin. Also ab nächsten Sommer sind es dann 5 Jahre.
Das Promotionsprojekt hatte dann aber auch wieder Syrien-Bezug.
Nein, gar Nein. nicht. Überhaupt nicht.
Politische Theorie
war Politische so. Theorie, ja, eine ja. politische Theorie. Das ist auch für mich, es rührt aus einer persönlichen Motivation heraus. Jetzt nicht als Mensch mit syrischem Hintergrund über Syrien zu promovieren, sondern einfach ein Thema zu haben, das überhaupt gar keinen Bezug zu Syrien hat. Also es ist eine Frage der Selbstverwirklichung, dass man auch zeigen möchte, dass man es auch so drauf hat, um es so zu formulieren.
Was aber zugleich auch anschließt an diese Distanznahme zu, also genau. zu Syrien. Aber Sie haben dann später aber sich, als Sie in Beirut waren, mit der mit den verpassten Chancen in Syriens ja. Geschichte befasst. Also Sie sind dann doch wieder vom Forschungsinteresse, haben Sie sich auch darauf konzentriert. Und es gibt eine tolle Stelle in der Geschichte über Ihre Reise nach Syrien, in der Sie einen Moment lang sich sagen, eigentlich könnte ich es lassen. Sie sind so euphorisiert von der Situation, die Sie da vorfinden, dass Sie sagen, warum jetzt noch mit den verpassten Chancen? Wir haben jetzt, also es geht jetzt eigentlich um die Gegenwart, diese Chancen dürfen nicht ein weiteres Mal verpasst werden. Wie sieht's mit dem Projekt aus? Sind Sie weiter dran?
Ich bin natürlich, also natürlich hat die Dissertation Vorrang.
Ja.
Das möchten meine Betreuer auf jeden Fall auch hören. aber es ist für mich ein lang angelegtes Nebenprojekt, sozusagen eine Art Herzensprojekt, wo ich mich auch als Politikwissenschaftler erstmal hineinfinden möchte. Also als Politikwissenschaftler hat man immer ja seine Thesen und mit diesen Thesen und Kategorien geht man rein und möchte natürlich durch diese Kategorien alles vorerfassen. Und im Ohr-Institut, wo man hauptsächlich, also im Ohr-Institut Beirut, wo man hauptsächlich Historiker begegnet, kann man mit diesem Ansatz auch nicht so viel anfangen. Und ich muss dann auch lernen, vorurteilsfreier und offener in die Materie einzusteigen. Was ja nicht darum geht, zu einem bestimmten Ergebnis zu gelangen, wo man meint, dass es da ist, sondern mehr zu erfahren, mehr zu wissen und weniger, wo es halt weniger darum geht, sich zu überlegen, was hat den syrischen Liberalismus ausgemacht, sondern welche Denkweise war damals in der syrischen, welche Denkweise, nach welcher Denkweise agierte damals die syrische Elite? Und das muss ja nicht unbedingt eine liberale Denkweise gewesen sein, dass man halt dem Ganzen offener angeht. Und das bin ich gerade auch mehr am Lernen.
Sie sprechen da von verpassten Chancen. Hatte denn Syrien vor den 60er Jahren ernsthaft im Rückblick die Chance, einen komplett anderen Lauf der politischen Geschichte zu nehmen?
Nicht nur eine. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ja der Ruf nach Unabhängigkeit lauter. Und gleichzeitig hatten Frankreich und England da ganz andere Pläne. Also die Levante, Mesopotamien, der Nahe Osten sollte zwischen einer britischen und einer französischen Interessensphäre aufgeteilt werden. Man nahm dann den Begriff Mandatsherrschaft anstatt Kolonien, was eigentlich dasselbe bedeutet hat. Es war einfach nur politisch korrekter. Es sollte halt die Gemüter beruhigen. Hat es aber nicht. Gleichzeitig amtierte damals der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der der sehr stark dafür plädierte, dass die Völker der Welt auch dass ihnen auch ein Selbstbestimmungsrecht unterliegt. Und konkret hat er auch auf Syrien und den Libanon geblickt und auch vor allem diesen zwei Ländern oder dieser Region ein Selbstbestimmungsrecht zugesprochen. Und er schlug auch im Beisein Frankreichs und England vor, dass man doch eine unabhängige Kommission bilden sollte und dass diese Kommission diese Gebiete bereisen sollte und die Bevölkerung fragen sollte, ob man eine Mandatsherrschaft möchte oder nicht. Und Frankreich hat den Vorschlag direkt abgelehnt und England wollte nicht ohne Frankreich eine solche Kommission bilden. Daraufhin hat Wilson diese Kommission im Alleingang gebildet. Daraus wurde die King-Crane-Kommission. Also King war ein amerikanischer Theologe, Crane ein bekannter Politiker der Demokratischen Partei, und beide sind gemeinsam in die Region gereist und haben dann mit der Bevölkerung, mit lokalen Stadtnotabeln, mit Stammesführern gesprochen. Also sie berichten auch, dass manche Beduinenführer 30 Stunden gereist sind, nur um sich mit ihnen zu treffen. Also es gab, man sieht, es gab damals einen sehr starken Willen und einen sehr starken Wunsch, sich auszudrücken und diese Wünsche auch nach außen hin zu transportieren. Und was die Kommission beobachtet hat, ist, dass der damals gewählte syrische Nationalkongress, bestand aus 60 bis 70 Abgeordneten, eine sehr hohe Legitimität in der christlichen und auch muslimischen Bevölkerung besaß. Also hierzu zum einen. Und dass die Bevölkerung, also dass man zum Großteil einen sehr starken Wunsch hatte, dass die territoriale Integrität Syriens gewahrt wird. Wir sprechen hier nicht vom heutigen Syrien, sondern Syrien im Sinne von Jordan, also vom historischen Syrien, im Sinne von Jordanien, Palästina, Libanon, Teile der Türkei, Teile des Iraks, dass das gewahrt wird. Und das haben sogar sowohl die Muslime als auch die Christen als auch die lokale jüdische Bevölkerung so geäußert. Und zum anderen war es auch wichtig, dass man Mandatsherrschaft nicht als direkte Herrschaft verstehen wollte, sondern als wirtschaftliche Unterstützung und mehr nicht. Dass man das zwar gewünscht hat, aber alles, was darüber hinausging, unerwünscht war. Und das Fazit der Kommission war, dass man hier eine einmalige Chance, also wortwörtlich schrieb die Kommission, dass man hier eine einmalige Chance haben könnte, einen modernen parlamentarischen Staat im Nahen Osten zu bauen, sich herausbilden zu lassen, der die religiösen Freiheiten und Rechte der Minderheiten respektiert. Und das war die erste verpasste Chance. 1920.
Und die Kommission hat einen Bericht abgeliefert, aber die
und der Realität wurde sagt, der wurde ignoriert. Ja. Also man muss auch sagen, Amerika war dann auch in der Phase des, wie man schon so, ist ja auch ein wiederkehrendes Thema heute, im Isolationismus, und wollte dann doch nicht direkt intervenieren. Und dementsprechend hatten Frankreich und England trotzdem freie Hand. Also in Syrien bildete sich für eine kurze Zeit, also in diesen Gebieten bildete sich für eine sehr kurze Zeit eine konstitutionelle Monarchie mit einem recht starken Parlament heraus, mit dem mit Faisal als Staatsoberhaupt, und wenig später marschierten britische und auch französische Truppen in Syrien ein. Und König Faisal floh, wurde entmachtet, das Parlament wurde aufgelöst. Und der französische, und das ist dann nochmal sehr, also die europäische Perspektive hatte natürlich materielle, wirtschaftliche Interessen an der Region, aber es gab auch eine Ideologie dahinter, die ist auch sehr spannend, dass der französische General, so wird es natürlich gesagt, laut laut Legende ist der französische General Henri Corot zum Grab von Saladin marschiert in Damaskus, stampfte da rein und meinte, steh auf, wach auf, ich bin wieder hier. Meine Anwesenheit beweist, dass das Kreuz gegenüber den Sichel, den islamischen Sichel besiegt hat. Also man kann gucken, in welcher ideologischen Denkweise auch die Eroberung der Region behaftet war. Also es war nicht nur kolonial, sondern auch mit einer Art religiösen Fanatismus behaftet.
Und eine zweite Chance hätte es wann gegeben, Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube, zur Zeit der großen syrischen Revolte 1925, vielleicht war sie auch 28, nagen Sie mich jetzt nicht auf das Datum fest, wo es einen multikonfessionellen Aufstand gegeben hat. Also der Aufstand ging von den Drusen aus und verbreitete sich dann doch recht schnell auch auf die Hauptstadt. Es gab auch einen anderen Aufstand von Ibrahim Hanano, ist auch ein sehr berühmtes Mitglied der alepinischen Oberschicht, kurdischer Hintergrund, bekennender syrischer Nationalist, der auch einen ähnlichen Aufstand erprobt hat und auch für die territoriale Integrität Syriens plädierte. Also es gab sehr viele Momente in dieser Mandatszeit beispielsweise, wo Teile der syrischen Elite gezeigt haben oder ausgedrückt haben, dass sie an einem unabhängigen Syrien interessiert sind.
An einem unabhängigen Syrien oder an einem unabhängigen Syrien mit parlamentarischer Verfassung?
Natürlich mit parlamentarischer Verfassung. Ja, ja. Also die erste syrische Verfassung, also es gab die syrische Verfassung, also die erste syrische Verfassung während der Mandatsherrschaft ist von Syrern geschrieben worden und das und die beinhaltete schon eine starke parlamentarische Komponente, Gewaltenteilung, Minderheitenrechte und religiöse Rechte, die sind alle in dieser Verfassung eingearbeitet worden. Ich glaube, die ist von 1925 und so auch in der zweiten Verfassung, die in den 30er Jahren ausgearbeitet wurde, so auch in der Verfassung von 1950, als Syrien dann auch unabhängig war. Also in den 30ern, also nochmal, was die verpassten Chancen angeht, in den 30ern und 40ern, in den 50ern war ja eine syrische Elite an der Macht, die sich größtenteils aus dem Bürgertum rekrutierte. Das Bürgertum war sehr stark sunnitisch, aber auch christlich geprägt, aber größtenteils sunnitisch geprägt. Und wir haben da eine neue bürgerliche Klasse, die gerade auch erst ihr Klassenbewusstsein herausentwickelte und gerade dabei war, ein parlamentarisches, demokratisches Staatsverständnis zu entwickeln, also mit dem Nation Building beschäftigt war. Und um hier mit Reinhard Koselleck zu sprechen, geschah das alles in einer radikalen Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Diese bürgerliche Schicht, die gerade dabei war, einen Staat, einen Rechtsstaat aufzubauen, tat das alles im Jahrhundert der Ideologien. Das ist die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Also Männer, die ausgezeichnete Administratoren waren, also innenpolitisch sozusagen im Good Governance behaftet waren, aber ihnen das Feingefühl oder die Expertise fehlte, mit der toxischen Dynamik des Kalten Krieges umzugehen. Und das konnten diese Das konnte das syrische Bürgertum gar nicht. Also gleichzeitig war man mit dem Aufbau des Staates beschäftigt und gleichzeitig gab es die Forderungen der Straße. Und ich glaube, daran scheiterte man damals. Und das war die damalige verpasste Chance, dass man sich gerade herausgebildet hat als eine ganz andere Umgebung im Kommen war. Und die Forderung nach Umverteilung und so weiter und so fort, da konnten und auch Panarabismus, wieder Vereinigung mit Ägypten sind die Stichwörter, da konnte man dem wenig entgegensetzen.
Springen wir in die Gegenwart, die nächste Chance. Also erstmal ganz grundsätzlich, für wie einschätzbar halten Sie das im Moment, die Situation? Also mit der Regierung, die sehr stark ein nationales Einheitsmodell sucht. Mir und vielen Beobachtern ist, glaube ich, unklar, wie sich das zu den nicht-islamischen Gruppen im Land, zu den Minderheiten, zu den Kurden und so weiter verhält. Aber wie einschätzbar finden Sie es im Moment überhaupt?
Schwierig. Also die Aussichten sind ist eine sehr gute Frage. Also ich muss, wenn man das von außen betrachtet, ist es wiederum eine andere Sache, wenn man dann auf einmal doch in Syrien ist. Also wenn ich hier in Deutschland sitze und mir das Ganze so anschaue, auch die letzten Entwicklungen in Aleppo, bin ich natürlich zunehmend pessimistischer. Und wenn man dann auf einmal wieder in Syrien war, was ich dann auch im September gewesen bin, ist man dann wieder beruhigter und glaubt, dass das doch auch irgendwie hinhauen kann.
Und dieser Optimismus gründet dann in welchen Beobachtungen, Erfahrungen?
Ich bin zum Beispiel in Syrien auf einige Rückkehrer getroffen, die direkt von der Regierung nicht angeheuert worden sind, aber akquiriert worden. Also die Regierung hat dann verschiedene junge Menschen, die in Europa eine Ausbildung genossen haben, quasi gebeten oder einen Job angeboten in irgendeinem Ministerium, in einem Außenministerium, in einem Innenministerium, Wirtschaftsministerium. Natürlich nicht für die Gehälter, die man in Europa hat, aber ich war dann sehr beeindruckt davon, dass die neue Regierung relativ offen dafür war, auch Menschen von außerhalb anzuheuern. Und darunter waren auch syrische Christen, die dann auch zurückgekehrt sind, um in irgendeinem Staatsministerium zu arbeiten. Gleichzeitig hat man mir natürlich vom neuen tiefen Staat berichtet. Es gibt zwei Staaten in Syrien. Gab es schon immer. Der tiefe Staat zu Zeiten Assads und der neue tiefe Staat, der sich gerade herausbildet. Und die zivile Regierung, die Ministerien. Und beide arbeiten gerade gegeneinander an. Und man muss ja gucken, wer sich und wie gegenüber dem anderen durchsetzt. Also es geht ja um Ressourcenverteilung.
Aber es geht ja dann und so fort. Es geht um Macht- und Ressourcenverteilung, aber vor dem Hintergrund einer vermutlich nur sehr, sehr unzureichend aufgearbeiteten Gewaltgeschichte über Jahrzehnte, die ja die Lage noch mal komplizierter macht. Also ich als Ahnungsloser, der sich tatsächlich nur auf einen ganz sehr geringen, vor allen Dingen deutschen Teil der Medien in seiner Kenntnis über Syrien stützt. Ich habe schon bei der Vorbereitung, wenn man sowas sieht wie farbig gekennzeichnete Flächen, auf denen diese oder jene religiöse Minderheit anzutreffen ist, diese oder jene politische Weltanschauung dominiert etc., habe ich mich schon manchmal überfordert gefühlt. Wenn man das jetzt vor dem Hintergrund einer wirklich brutalen Gewaltgeschichte sieht, fällt mir nicht ein, warum es irgendeinen Anlass zum Optimismus gäbe. Ich höre es gern, aber es ist, ich kann es kaum glauben.
Ja, das ist eine schier unlösbare Aufgabe, wenn man sich fragen muss, also Teile der Regierung waren ja auch an dieser Gewaltgeschichte beteiligt. Eben. Und wie will man dann eine einen Prozess einleiten, wo man offen über diese Gewaltgeschichte redet und natürlich auch einen Prozess einleiten, wo den Menschen, denen Ungerechtigkeit widerfahren ist, Gerechtigkeit widerfährt. Weil es ja dann heißen müsste, dass auch Teile des Regimes, des neuen, der neuen Regierung vor Gericht gezogen werden müssen. Gleichzeitig sieht man bei der neuen Regierung an manchen Stellen wenig Mühe, auch Teile des alten Assad-Regimes vor Gericht zu ziehen. Also es gibt jetzt Vereinbarungen mit alten Assad-nahen Geschäftsleuten, darunter Mohammed Hamsho, der damals zu immensem Reichtum gelangt ist in Zeiten des Bürgerkrieges durch Waffengeschäfte, durch Öldeals mit dem IS. Und dafür hat er dann Öl an den Kurden verkauft, an den Assad verkauft und ist damit zu Reichtum gelangt, hat Häuser geplündert, hat Assad-Milizen mitfinanziert und so weiter und so fort. Und mit ihm ist dann die Regierung zu einem Deal gekommen, dass er einen Teil seines Reichtums aufgibt, der Regierung überlässt und dafür weiter in Syrien operieren kann. Und das hat natürlich bei sehr vielen Syrern zu Unmut gesorgt. Da gab es Zyniker, die meinen, okay, dann kann ja gleich der Assads Cousin Rami Makhlouf und Assad selbst zurückkommen und was mit der Regierung unterzeichnen und dann ist ja alles vergeben und vergessen. Also man sieht ja selbst in Richtung der Assadschen Verbrechen wenig Bemühen an Aufarbeitung. Da muss man sich fragen, wie das dann auf der islamistischen Seite der Verbrechen aussehen soll.
Wie müsste diese Aufarbeitung denn ihrer Ansicht nach aussehen? Also ist das Modell die Wahrheitskommission oder?
Sehr komplex. Gab es denn diese Aufarbeitung in Deutschland?
Nee, also es ist ja. Umso interessierter bin ich an einer Antwort.
Wie sollte es sein, ohne dann alte Wunden wieder aufzureißen, ohne da alte Konflikte wieder zum Vorschein zu bringen? Es ist, glaube ich, eine Frage zwischen Idealismus und Pragmatismus. Und das muss man, glaube ich, von Situation zu Situation selbst
und das jetzige Regime entscheiden. Scheint extrem pragmatisch zu
genau,
handeln.
Sehr technokratisch. Was ja bei einigen Syrern positiv aufgenommen wird, also Technokratie, Pragmatismus, sind, glaube ich, politische Ideale, die in Syrien immer positiv aufgenommen werden. Ich glaube, in Deutschland auch. Da gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Ländern. Aber ein technokratischer Ansatz oder ein rein pragmatischer Ansatz deutet ja auch eine Art Alternativlosigkeit, auf eine Art Alternativlosigkeit hin, dass die Zukunft dann anscheinend doch nicht so offen erscheint und dass man bestimmte politische Entscheidungen damit rechtfertigt, dass sie dann nicht anders getroffen werden können. Ich weiß nicht, wie das auf Dauer bei der syrischen Bevölkerung aufgenommen werden wird.
Ich meine, nach wie vor scheint ja, also dafür, dass das ja eigentlich der Herkunft nach eine islamistische Bewegung ist, die da jetzt an die Macht gekommen ist, scheint ja die Akzeptanz, soweit ich das irgendwie mitkriege, auch bei den Minderheiten, bei den nicht-islamischen Bevölkerungsteilen relativ groß zu sein oder der Optimismus noch nicht komplett erstickt zu sein, oder?
Zumindest bei den sunnitischen und in Teilen der christlichen Mehrheiten. Also ich würde sagen, dass die Christen eine pragmatische Beziehung zum neuen islamistischen Regime haben. Eine Beziehung, die Kurden und die Drusen, teilweise auch die Alawiten nicht haben. Und dass Teile des sunnitischen Blocks, es gibt halt auch nicht den sunnitischen Block, es ist auch sehr heterogen mit sehr vielen politischen Strömungen, die dem Regime positiv besinnt sein können, aber auch negativ besinnt sein können. Aber man kann auch schon sagen, man kann trotzdem sagen, es ist besser gekommen als befürchtet. Also, aber es kann auch so sein, dass in den nächsten Jahren wieder ein neuer Bürgerkrieg aufflammt. Wenn man sich zum Beispiel den libanesischen Bürgerkrieg anschaut, dann ist es ja nicht nur ein zusammenhängender Bürgerkrieg gewesen, sondern ein Krieg mit sehr vielen Phasen und ruhigen Phasen dazwischen. So könnte es auch in Syrien kommen, muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass in 10 Jahren es dann immer noch stabil ist und auch allmählich Ruhe einkehrt. Der Irak hat auch jetzt, also nach dem amerikanischen Einmarsch hat der Irak auch Jahrzehnte gebraucht, bis jetzt diese relative stabile Ruhe einkehrte, die man erst heute erlebt. Und
Ja, meine Frage nach der Aufarbeitung galt auch weniger, ich hatte weniger die Hoffnung, dass Sie mir sagen, wie es jetzt ein Modell liefern, wie es jetzt zu sein habe. Ich habe nur an den Schluss Ihres Beitrags gedacht, in dem Sie allerdings in Bezug auf einen Film als eine Art Minimalforderung an eine solche Aushöhnung das Anerkennen des Leids der Opfer, die anderen waren. Also Empathie. Mhm. Sehen Sie dafür, also ich kann das gut nachvollziehen, aber sehen Sie dafür oder dazu irgendwie Anlass zur Hoffnung, dass das ein Gesichtspunkt sein könnte, der ernsthaft Berücksichtigung findet?
Also das Narrativ gibt es in Syrien, das sieht man auch in den sozialen Medienkanälen. Die Frage ist, wie tragfähig dieses Narrativ ist, und ich bin immer noch der Meinung, dass...
Das wäre nicht die Rache dann, der Motor des Ganzen wäre, sondern im Grunde genommen die Einsicht in die Verletzlichkeit aller Beteiligten und darin, dass alle irgendwie extrem zu schlucken hatten.
Ich glaube, dieses Narrativ müsste dann auch von seitens der Regierung auch verstärkter kommen. Ich sehe in den Ansprachen vom Übergangspräsidenten Ahmad al-Shara sehe ich solche Ansätze, dass er dann auch meint, wir alle haben gemeinsam gelitten, auch unsere alawitischen Brüder und Schwestern, Kurden, Drusen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Wenn das Leid, das erfahren worden ist, immer noch nachwirkt, dass man immer noch vor dem zerstörten Haus steht, das durch das Regime zerstört worden ist. Es wirkt halt nach, und solange sich die Lebensumstände, und ich bin da, glaube ich, sehr zynisch, was das angeht, aber ich glaube, solange die Lebensumstände sich nicht dramatisch verbessern, solange das nicht der Fall ist, wird es auch nicht zu einer genuinen Versöhnung kommen. Also die Menschen müssen erstmal in die Lage hineinversetzt werden, in die Lage kommen oder die Möglichkeit haben, zu vergeben. Und dann müssen sich auch die Lebensumstände drumherum bessern.
Wie haben Sie denn eigentlich es empfunden, dass ganz kurz nach dem Fall des Regimes in Deutschland bereits Debatten darüber entflammten, ob man syrische Geflüchtete oder Leute, die hier einen Aufenthalt haben, jetzt mal endlich abschieben könnte? Hat Sie das überrascht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich ehrlich gesagt, also aufgrund auch meiner privilegierten Stellung, nicht groß damit befasst. Es war erwartbar, dass es kommen wird, aber es hat mich dann schon überrascht, wie schnell die Forderungen kamen und wie schnell manche Menschen hatten ja subsidiären Schutz, wie schnell dieser Schutz aberkannt worden ist und wie schnell auf einmal bestimmte Asylverfahren entschieden worden sind, abgelehnt worden sind. Das hat mich dann sehr überrascht. Aber ich würde das nicht zu überdramatisieren. Ich glaube, der Staat wollte damit einfach eine Art von Handlungsfähigkeit simulieren, dass man jetzt syrische Flüchtlinge im großen Maße abschieben würde. Das erwarte ich nicht. Habe ich auch in dem Moment auch nicht erwartet. Das ist mehr Politik.
Aber es ist eine große politische Geste.
Genau. Es ist eine Message. Es ist eine Geste, die natürlich sehr dramatisch bei den syrischen Flüchtlingen aufgenommen wurde. Also viele haben sich auf einmal gefragt, muss ich jetzt zurückkehren? Es ist ja eine Seite, ob Syrien jetzt tatsächlich sicher ist. Und die andere Seite, wären wir wieder bei der Aussage von Wadepool, ob dort ein würdevolles Leben möglich ist. Und das ist es halt nicht. In weiten Teilen Syriens ist kein würdevolles Leben möglich. Und kein existenzsicheres Leben. Überhaupt nicht. Und vielleicht in 10 Jahren, aber nicht im nächsten Jahr und auch nicht im übernächsten Jahr.
Gilt das, also was Sie ja konkret kennen und vergleichen können, ist Aleppo, also Ihre syrische Heimatstadt. Wie erleben Sie das jetzt im Moment, also im September waren Sie zuletzt dort?
Ich war in Damaskus im September. Zuletzt in Aleppo war ich im März, genau.
Aber Sie haben ja noch, denke ich, Verwandte da und Freunde. Gerade eben gab es irgendwie so den Konflikt mit den Kurden, die sich jetzt erstmal zurückgezogen haben. Also wie, in gewisser Weise ist Aleppo ja schon irgendwie auch ein Brennglas der Verhältnisse. Wie erleben Sie das und was hören Sie darüber konkret?
Also ich habe jetzt über Freunde, über Social Media und auch über kurdische Freunde natürlich Unterschiedliches mitbekommen. Man muss auch vor allem den derzeitigen Konflikt mit den Kurden aus einer anderen historischen Perspektive betrachten. Ein Großteil, so wird es natürlich erzählt, das müsste man nachprüfen, aber ein Großteil der syrischen Kurden oder der syrischen Kurden ist in den 20ern bis 50ern im Zuge türkischer Unterdrückung aus der türkischen Grenze nach Syrien gezogen. Und diese Mehrheitsverhältnisse, die man in bestimmten Regionen hat, aber in keinem zusammenhängenden Gebiet Syriens, rühren auch daher. Und das war seit jeher auch das Narrativ der verschiedenen Regierungen und der verschiedenen Regime, den Kurden eine Selbstautonomie oder einen unabhängigen Staat in diesen Gebieten abzuerkennen. Und man muss auch sagen, dass es auch
als eine unnatürliche Häufung von Kurden darstellt.
Ja, genau. Und deswegen sollte man halt auch sehr vorsichtig sein, wenn man das sagt, weil wer weiß, mit welcher Intention dieses Narrativ gesponnen wird. Das müsste man nachüberprüfen. Aber Hinweise darauf gibt es. Also es gab sehr große kurdische Migrationswellen durch Niederschlagungen von Aufständen in der Türkei. Und lange Zeit befasste sich auch die syrische Politik nicht mit der kurdischen Frage. Ich glaube, das erste Mal, wo die kurdische Frage in der syrischen Politik thematisiert wurde, war irgendwann in den 50er Jahren in einer Parlamentsdebatte. Aber bis dahin spielte die kurdische Frage keine Rolle. Und kurdische Autonomiebestrebungen haben sich darin geäußert, dass man bessere soziale Rechte eingefordert hat, mehr Umverteilung und so weiter und so fort. Also dass die Lebensumstände sich bessern, weil die Kurden in einer sozial marginalisierten Rolle in Syrien gewesen sind. Dass man Teile Syriens dann als Teil eines unabhängigen kurdischen Staates betrachtete, formierte sich erst in den 90er Jahren. Da muss man halt auch erkennen, dass der Hafez al-Assad die Kurden für seine Politik instrumentalisierte, bewaffnete und bewaffnete, sehr zum Ärgernis der Türkei und natürlich so eine Art Faustpfand wollte, also eine Art Leverage gegenüber die Türkei wollte und auch dahingehend instrumentalisierte, indem er kurdische Einheiten auch in der Niederschlagung des Muslimbruderaufstandes in Hama benutzte und dass sie dann auch an den Massakern mitbeteiligt waren. Und das muss man mit einbeziehen in der derzeitigen Dynamik. Und ab den 90ern und vor allem ab dem syrischen Bürgerkrieg quoll dann der Wunsch auf, dass man die Gebiete, wo es eine kurdische Mehrheitsbevölkerung gibt, auch abspalten könnte und als Teil eines zusammenhängenden Kurdistans vom Irak bis in die Türkei, bis in den Irak bilden kann. Das zum einen, und zum anderen sind es halt vor allem die Gebiete, die wo ein Großteil der Agrarwirtschaft Syriens liegt und ein Großteil der Ölvorkommen Syriens. Das heißt, ein syrischer Staat ohne diese kurdisch geprägten Gebiete wäre eventuell nicht überlebensfähig. Und das sind die zwei Narrative, die Handlungen der syrischen Übergangsregierung bestimmen. A, sind die Forderungen nach Unabhängigkeit in dem Sinne illegitim, dass wir es mit einer Bevölkerung zu tun hat, die erst ab den 20ern bis 50ern in Syrien aufgetaucht ist. Wie wahr dieses Narrativ ist, müsste man überprüfen. Und B, man braucht diese Gebiete. Also ohne die territoriale Integrität wäre Syrien nicht lebensfähig, wäre es auch nicht möglich, einen stabilen syrischen Staat aufzubauen. Und in dem Sinne kann man auch den derzeitigen Konflikt, also ist ja jetzt auch vorbei in Aleppo, kann man auch sich das Ganze anschauen. Ich muss sagen, dass die meisten meiner Freunde eine recht pragmatische Sichtweise auf die Kämpfe gehabt haben. Ich glaube, den meisten ist es egal, ob das jetzt Kurden sind, die Aleppo kontrollieren, oder sunnitische Islamisten. Man möchte einfach, dass dort Ruhe einkehrt, dass die Kämpfe aufhören. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass, also wenn da nur ein Akteur das Sagen hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass da überhaupt in Zukunft wieder Kämpfe ausbrechen würden. Und ich habe einen syrisch-kurdischen Freund, der für sich meinte, dass er freiwillig zu dem Konflikt gerade keine Stellung beziehen möchte, weil er auch nicht möchte, dass seine kurdische Identität oder seine syrisch-kurdische Identität für eine Partei instrumentalisiert wird. Und was ich am Narrativ derzeit sehe, ist, dass zwar die SDF, die kurdische Autonomieregierung, sehr stark dämonisiert wird, vor allem von seitens der sunnitischen Bevölkerung, aber andererseits im selben Media-Posting, im selben Beitrag großen Wert darauf gelegt wird, zu unterstreichen, dass die Kurden ein integraler Bestandteil Syriens sind und zu uns gehören und gerade von der SDF und so weiter und so fort instrumentalisiert werden. Aber ich als syrischer Kurde, der gerade aus seinem Stadtteil fliehen musste, damit kann ich natürlich wenig anfangen. Und dementsprechend sind auch die Sorgen der Kurden berechtigt. Man hat ja gesehen, was in der Küste passiert ist. Man hat ja gesehen, was in den Drusengebieten passiert ist. Es gibt da jetzt, man kann da unterschiedliche Gründe für die Dynamiken dort liefern, wieso es überhaupt passiert ist, aber es ist halt nun mal Fakt, dass diese Massaker, die an der Küste und im Drusengebiet passiert sind, wirklich sehr viel Vertrauen erodiert haben, auch bei den Kurden. Das muss man, und das ist dann wiederum die Handlungsmotivation der Kurden. Also wir sehen hier sehr viele Narrative, sehr viele Dynamiken, die gleichzeitig gerade bei unterschiedlichen Akteuren unterschiedliche Wirkungen zeugen.
Gut, ich glaube, das Sinnvollste, also vielen Dank und vielleicht vertagen wir uns auf in einem Jahr und können die Sache dann besprechen und werden nochmal besprechen und werden schlauer sein dazu, was passiert sein wird.
Hoffentlich fürs Kommen. Ich danke Ihnen.
In der nächsten Folge der Krummen Straße ist Sophie Duvernois zu Gast und wird mit uns über ihre Übersetzung der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Gabriele Terget sprechen.